Herzlich willkommen auch hier auf der Bühne. Ich freue mich sehr, dass ihr heute Morgen hier seid, eure Geschichte erzählen werdet. Und wenn ich so an eure Geschichte denke, dann kommt mir vor allem ein Bibelvers im Sinn, der sehr gut eure Geschichte zusammenfasst. Und zwar heißt es in Lukas 18, 27, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist für Gott möglich. Stimmt das? Eine Geschichte voll von unmöglichen Situationen, aber auch voll von Gottes Möglichkeiten.
Das stimmt.
Und wir wollen gerade in diese Geschichte einsteigen und wir wollen euch zuerst mal kennenlernen. Mhm. Euer Hintergrund, in was für ein Umfeld seid ihr aufgewachsen, wie sah euer Leben aus, bevor ihr euch kennengelernt habt?
Also zuerst mal guten Morgen miteinander. Ich bin katholisch aufgewachsen, in einer italienischen Familie, in einer südländischen Familie. Also meine Eltern sind Sizilianer und seit mehr als 50 Jahren in der Schweiz. Und ich wurde eigentlich sehr streng erzogen. Meine Eltern waren eigentlich keine Kirchengänger, aber trotzdem mit sehr guten Werten. Und für mich war schon als Kind immer die Ehe wirklich ein Ziel. Also ich wollte mich immer wirklich... Ich habe immer geträumt, dass ich irgendeinmal einen Mann finde, der mich sehr liebt und mit dem ich eine glückliche Familie haben werde. Aber mit der Zeit, also ich habe dann mit 18 dann mich verliebt in den falschen Mann, kann man sagen. Ich war nicht unbedingt in frommen, ich habe mich nicht unbedingt in frommen Kreisen bewegt und und da begann schon meine erste Verletzung und so. Und wie so ist, eine nach der anderen. Und ich habe dann nicht mehr wirklich an die Liebe geglaubt. Irgendwann mal habe ich gedacht, es gibt keinen Menschen, der mir treu sein wird in diesem Leben. Also ich finde keinen Mann so. Und ja.
Und dann hast du dich vor allem auf deinen Beruf fokussiert. Was hast du so
genau
gemacht?
Ich war dann Flight Attendant und das war wirklich ein mega schöner Job, den ich 5 Jahre lang gemacht habe. Und da habe ich natürlich vieles erlebt.
Stefan?
Ja, guten Morgen miteinander. Also ich bin im Wallis aufgewachsen, nur hört man das nicht mehr leider. Als ich ins Unterland gekommen bin, musste ich den Dialekt abgeben. Nein, ich bin im Goms aufgewachsen, in den Bergen, voll in den Bergen. Und ja, etwa 500 Einwohner, so wie man es sich vorstellt, mit Kühen, Schafen, alles drum und dran. Und ja, dann war es ja dann bald mal so, dass meine Mutter dann wegging. Also ja, sie hat geschieden mit meinem Vater und dann bin ich so bei meinen Großeltern aufgewachsen und sie haben dann den Part übernommen. Sie haben mich großgezogen, haben mir gewisse Werte vermittelt. Natürlich muss ich nicht speziell erwähnen, dass es dort sehr, sehr katholisch war. Aber ich hatte immer den Eindruck, dass vor allem meine Großmutter Jesus immer im Herzen hatte. Also sie konnte auch mal sagen, nein, heute gehe ich nicht in die Messe, weil die Nachbarin ist krank. Und ich lebe dann dort meine Nächstenliebe. Hm. Und solche Sachen sind mir immer geblieben und immer stark geworden von ihr.
Beruflich, was hast du gemacht?
Also ich bin ja dann nachher, bin ich mit sieben in den Aargau gekommen und habe dann dort, meine Mutter hat mich zurückgeholt und dann habe ich meinen Stiefvater kennengelernt. Und beruflich bin ich dann zuerst als Gärtner habe ich angefangen, also einen handwerklichen Beruf. Und später kam dann eben die Sache als Fitnesstrainer, ja, und auch noch dazu komme.
Genau. Monika, für dich spielt Venedig in deiner Geschichte eine wichtige Rolle. Mhm. Und ihr seid immer wieder dort gewesen. Du warst auch mal mit einer Freundin dort in Venedig.
Genau. Mhm.
Und da gibt es der wunderbare Platz mit dieser wunderschönen Kirche. Mhm. St. Markus-Kirche, glaube ich.
Genau, St. Markus.
Mhm. Und dort ist mal eine sehr spezielle Idee an dem Tag. Mhm. Kannst du uns davon erzählen?
Ja, ich muss nur kurz sagen, ich habe 2 Jahre in Jesolo gelebt, das ist in der Nähe von Venedig. Ich bin dann in der Nähe, wirklich in Mestre, ganz nah bei Venedig, in die Schule gegangen. Also ich war von 8 von meinem 18. Lebensjahr bis 20 war ich dort und hatte natürlich auch ganz viele gute Freunde dort. Und ich war ungefähr 23 und meine Freundin 30 und wir waren so wirklich desillusioniert von der Liebe. Also wir wollten wirklich endlich mal den richtigen Mann kennenlernen. Und so habe ich einfach zu ihr gesagt, hey, weißt du was? Mein Bruder sagt immer, dass er war schon gläubig, mein Bruder, dass wir für den richtigen Ehemann beten kann. Also was denkst du? Komm, wir gehen doch in diese Kirche rein und wir beten für den richtigen Ehemann. Und die hat mich ein bisschen so komisch angeschaut, ja. So halb ironisch, so ein Lächeln. Und dann haben wir es aber trotzdem wirklich gemacht und sind da reingegangen.
Und erstaunlicherweise oder zum Glück, ja, ist das Gebet schneller als erhofft vielleicht, genau, erhört worden.
Ja, ich habe 2 Monate später den Stefan kennengelernt und sie 4 Monate später ihren heutigen Mann. Also sie wohnt heute in Mailand und ist glücklich verheiratet mit 2 Töchtern. Und ich habe eben den Stefan kennengelernt.
Ihr habt euch an einem ganz besonderen Ort kennengelernt.
Ja, genau.
Kannst du kurz erzählen, wie das war?
Ja, ich habe als Fitnesstrainer gearbeitet und ja, das war ein Center mit etwa 1600 Mitgliedern. Und ich habe sehr viele Menschen kommen, sehen, gehen, Frauen, Männer, alles. Und eines Tages ist dann Monika reingekommen. Sie ist nicht am Abend gekommen, dort, wo immer so viele Leute sind, sondern am Nachmittag, wo die Seniorengruppe da ist. Und ich habe immer sehr gerne an diesem Nachmittag mit den Senioren gearbeitet. Einerseits, weil es ganz liebe Menschen sind und ich es ganz gut konnte. Und andererseits, weil manchmal gewisse Personen gekommen sind und gewusst haben, jetzt habe ich ein bisschen mehr Zeit. Und das war bei Monika auch so. Ich durfte sie dann einführen in das erste, also es war ein Probetraining. Und ja, ich habe schon, als ich hinten beim Trainerstuhl schon gewartet habe und nach vorne geschaut habe, wo sie nach hinten geführt wurde zum Training, war ich schon irgendwie so krebelig und erschlagen irgendwie. Ich dachte, Mann, das ist ja eine tolle Frau und die kommt jetzt zu mir und ich darf sie jetzt einführen, ja. Und ich war wahnsinnig begeistert von ihrer Natürlichkeit vor allem. Sie war sehr professionell, sie wollte wirklich etwas erreichen mit dem Training und ja, einfach kommunikativ und ehrlich und es hat einfach so gefunkt.
Aber Monika, du wolltest dich eigentlich gar nicht verlieben. Du hast mir erzählt, du hast extra Large-Kleider angezogen und so. Und trotzdem ist was passiert.
Ja, es ist so, dass ich eigentlich einfach einen Frieden hatte in dieser Zeit, weil ich wusste, Gott wird mir sicher den richtigen Mann zeigen. Und als ich gedacht habe, ich gehe da in diesen Fitnesscenter, war ich wirklich nur drauf, also ich habe nur ans Training gedacht und sicher nicht, dass ich meinen Ehemann dort treffen werde. Also an das habe ich nicht gedacht und so habe ich einfach, ich wollte keine unnötige Annäherungsversuche. Und so habe ich mich wirklich nicht geschminkt und ganz einfach ganz die weitesten Sachen angezogen und habe nur gar nichts gedacht. Und dann habe ich ihn getroffen und er war überhaupt nicht ein Fitnesstrainer so mit Macho-Allüren, überhaupt nicht. Also er war ganz einfach und er hat mich schon sehr sympathisch hat er gewirkt ich hatte diesen attraktiven Mann, oder konnte ich nicht ausweichen, er war mein Fitnesstrainer und er war wirklich sehr, sehr professionell und sehr, sehr, sehr nett und auch wie er mit den anderen Mitgliedern im Fitnesscenter umgegangen ist, mit den Senioren, das hat mich auch sehr beeindruckt und wie die ihn schätzten und wie er so liebevoll mit ihnen umgegangen ist. Das habe ich alles so gemerkt, schon beim ersten Mal. Und ja.
Dann bist du immer wieder zur gleichen Zeit etwa hingegangen, weil du wusstest, er hat dann mehr Zeit.
Genau, ich habe dann gemerkt, hey, am Nachmittag hat er so viel Zeit für mich. Und dann bin ich wirklich 3-mal in die Woche trainieren gegangen.
Super Möglichkeit, ja. Zum
also es war top, also für meine Figur ganz sicher. Und,
Und nicht nur.
Wir haben uns so kennengelernt und immer viel geredet miteinander. Nur wussten wir nach fast 3 Monaten immer noch nichts Privates voneinander. Also wir haben hier drin ist schon so viel gelaufen und auch da. Und ich wünschte mir einfach, dass er noch nicht vergeben ist. Dass er, ja, ich keine Ahnung, ob er eine Freundin, eine Frau, ich wusste es nicht. Und, ja.
Und irgendwann hast du den Mut gefasst und sie für ein Date gefragt?
Ja, genau. Also bei ihr war ich irgendwie wie so, wie soll ich sagen, ich hatte den Fuß nicht auf der Bremse, im Gegenteil, auf dem Gas, sondern im Gegenteil. Ich habe schon relativ früh gemerkt, dass sie eine ganz, ganz besondere Frau ist und ich wollte ja nichts kaputt machen. Also nicht irgendetwas Blödes fragen oder zu schnell oder... Also eigentlich untypisch bei mir. Aber dann habe ich sie dann gefragt, endlich mal, ob wir mal etwas trinken gehen. Und Gott sei Dank hat sie gesagt, ja. Und dann sind wir gegangen und konnten in einem Kaffee, konnten wir wirklich miteinander reden und haben dann auch gemerkt, dass so unsere Wertvorstellungen, die wir schon dort gehabt haben, dass die etwa gleich sind. Und ja, es war ein ganz schönes Gespräch.
Und daraus ist eine wunderschöne Freundschaftsbeziehung entstanden, 3,5 Jahre lang.
Ja, 3,5 Jahre. Also wir haben also von diesem Date, bis es dann mal zum ersten Kuss gekommen ist, ist es wirklich noch eine Weile gegangen.
Also sehr zurückhaltend.
Ja, ja, es ist einfach alles sehr langsam gegangen und wir konnten uns wirklich kennenlernen. Und ich habe in ihm, also ich habe mich sofort geborgen gefühlt und wusste einfach, das ist ein treuer Mann. Also ich habe das vom ersten Moment gewusst, dass er wirklich treu ist und dass ich mich, dass ich in ihn Vertrauen haben kann. Das war für mich auch ausschlaggebend, um diese Beziehung zu beginnen. Und 3,5 Jahre waren wirklich wunderschön. Wir haben uns in diesen 3,5 Jahren nie gestritten.
Wow.
Wirklich. Ja. Das ist ja ein Wunder fast. Also wenn man denkt, was dann nachher gekommen ist, ich denke einfach wirklich, wir waren ein Herz und eine Seele.
Hat alles gepasst, habt sehr gut harmoniert.
Ich denke einfach, ich habe ihm einfach diese Anerkennung gegeben, die er brauchte, und er hat mir einfach diese Zärtlichkeit gegeben, diese Geborgenheit, diese Ruhe, die ich brauchte.
Und jeder hat seinen Liebesdank ganz
voll.
Und irgendwann war es natürlich, dass ihr auch an Hochzeit gedacht habt. Mhm. Und am 6. Oktober 2001 war es soweit.
Genau.
Wo war das?
Ja, die Hochzeit hat in Venedig stattgefunden.
Klar. Natürlich, ja, ein ganz beliebter Ort.
Ich konnte mich da der sizilianischen Sippe nicht widersetzen. Nein, nein. Nein, wir waren ja vorher waren wir auch viel zusammen in Venedig. Das ist ein bisschen unsere Stadt geworden. Und da war es auch naheliegend, dass die Hochzeit in Venedig stattfindet. Und ihr Vater und ihre Eltern haben auch ganz viel geholfen und mitorganisiert. Und ja, dann durften wir dort heiraten, ja.
Eine Märchenhochzeit.
Genau, genau, wirklich. Das hat alles gepasst. Das war etwa 22 Grad am 6. Oktober. Und auch von der Organisation her, wir hatten da so eine Weddingplanerin von Venedig selber. Und die hat wirklich von A bis Z alles organisiert. Wir hatten nichts zu tun. Wir durften nur glücklich sein.
Ja. Also wirklich, nicht nur George Clooney heiratet in Venedig, auch ganz normale Menschen, einfache Menschen, die dort leben. Möglich, also es ist nicht...
Und man könnte sagen, so eurem Glück konnte nichts mehr im Weg stehen. Ihr konntet so richtig durchstarten nach der Hochzeit. Aber schon der erste Tag war etwas anders, als man sich das vorgestellt hat, der erste Ehetag. Was ist denn passiert?
Also es ist so, wir hatten mega Stress vor der Hochzeit. So habe ich dann im Buch so alles geschildert, was da alles vorher gewesen ist. Also wir mussten neue Jobs beginnen und wir mussten gleich nach der Hochzeit wieder zurück in die Schweiz. Also ich 2 Tage später musste wieder an meine Arbeitsstelle und Stefan musste eine Umschulung beginnen. Und gleich am Montag, wir haben am Samstag geheiratet, wir hatten nur noch den Sonntag in Venedig zurückfahren und Montag dann alles beginnen.
Also keine Flitterwochen.
Nichts, ein Stress. Und für mich war diese Hochzeit so etwas von wunderschön. Meine Glücksgefühle waren also 3000, auf 3000 und ich wollte einfach wirklich einfach meinen Mann wirklich nur bei mir haben und immer über diese Hochzeit reden, also so wie Frauen das machen, oder? Also, so. Und dann hat sein bester Freund angerufen und hat gesagt, hey, ich habe keine Lust, mit den anderen Reisegästen nach, in die Schweiz zu fahren mit dem reservierten Reisebus. Können ich und meine Freundin mit euch zurückfahren, weil ja, ich möchte auch noch ein paar Stunden in Venedig sein. Und er, mein Mann, hat einfach Ja gesagt.
Und das war für dich eine Katastrophe.
Also ich muss sagen, er ist wirklich sein bester Freund. Er hat immer, sie haben immer füreinander alles gemacht. Für ihn war es irgendwie okay, oder? Und für mich war das eine Katastrophe. Für mich, das hat abrupt mein Märchen beendet dort. Und ich wurde so sauer. Da hat er mich das erste Mal richtig sauer erlebt. Ich habe ihm dann wirklich alles... ich war auch so im Stress, also von dieser Zeit, richtig angespannt. Und dann habe ich meinen ganzen Frust ihm ausgelassen, also in Venedig selber. Ein Tag nach unserer Hochzeit.
Wie war das für dich?
Ja, also mit dem heutigen Wissen weiß ich jetzt, dass das nicht ideal war.
Voll, ja.
Nein, ich war schon ein wenig in der Zwickmühle, weil es ist wirklich mein bester Freund und wir haben einander im Leben immer geholfen. Aber ich hätte es wirklich merken müssen, dass man diesen schönen Moment, dieses Verliebtsein, dass man das noch auskosten hätte sollen. Und vor allem, wenn man dann schon am Montag oder Dienstag wieder mit der Arbeit beginnt. Und das war wirklich, es war ein Fehler. Es war wirklich ein Fehler.
Und 3,5 Jahre hattest du deine Monika keinen Moment so erlebt und plötzlich so richtig Kritik. Und wie hast du reagiert?
Ja, das war, für mich war das auch wie ein Schock, weil wenn man vorher nie so festere Auseinandersetzungen gehabt hat, dann ist man ein bisschen schockiert und natürlich gerade an dem Tag, wo der schönste Tag im Leben ist. Und ich habe bereits dort, habe ich dann wieder begonnen, ein bisschen meine Schutzmauer anzufangen zu bauen. Also, weil ich sehr schlecht mit Kritik umgehen konnte und ich dem aus dem Weg gegangen bin. Also ich war praktisch die ganze Heimfahrt. Ich glaube, ich bin noch nie so ruhig und ohne Reden von allen. Die anderen haben hinten geschlafen und wir zwei haben gar nichts mehr geredet. Ja, weil ich einfach nicht konnte. Ich war schon enttäuscht irgendwie.
Und dann hat euch der Alltag eingeholt in der Schweiz. Du hast angefangen mit einer neuen Ausbildung. Bei dir war auch einiges neu. Mhm. Und dann fing es an zu kriseln in der Ehe.
Ja, also ich muss sagen, wir haben uns dann entschuldigt eigentlich nach diesem Streit. Bei mir war es eigentlich so vorbei und ich hatte wieder so Freude. Jedes Mal, wenn ich nach Hause kam, nach meinem strengen Tag, freute ich mich, ihn zu sehen. Und bei ihm, obwohl er diese Entschuldigung scheinbar angenommen hatte und sich entschuldigt hatte, war es bei ihm einfach nicht mehr so. Also er hatte gar keine Freude, wenn ich nach Hause kam. Er war schon da und war total apathisch, müde von diesen Tagen in Basel. Also diese Umschulung war wirklich streng für ihn. Und er hatte gar keine Lust, irgendetwas zu unternehmen, hat mich auch gar nicht mehr spontan umarmt und gar nichts mehr spontan. Also keine Liebesbestätigung, nichts kam mehr von ihm. Und ich musste immer wieder fragen, hey, kannst du mich umarmen oder kannst du etwas tun mit mir? Oder, und er hat mich praktisch schon begonnen zu verachten, also verachten eigentlich abzulehnen. Mhm. Also schon die ersten Wochen in unserer Ehe, da war wirklich, jeden Abend gingen wir ins Bett und schneller Kuss und er drehte sich auf die eine Seite und ich musste einfach alleine auf die andere Seite einschlafen und ich konnte vielmals einfach nicht schlafen, weil ich dachte, was ist mit ihm los? Und am Anfang hatte ich ein bisschen Geduld und dachte, hey, vielleicht ist es wegen der Umschulung und so und so. Aber es hat mich begonnen, richtig zu demütigen. Und ich habe, das dann ist wie ein Teufelskreis. Wir waren in einem Teufelskreis. Das heißt, ich habe in meiner Unzufriedenheit begonnen, mehr zu kritisieren, zu nörgeln. Und das ist bei ihm natürlich ganz schlecht angekommen. Und er hat mich wieder lieblos behandelt und mich abgelehnt. Und das ist immer so, es war wirklich ein Kreis. Also ich konnte ihm gar nichts mehr recht machen und er redete überhaupt nicht mit mir. Ich war, jedes Mal, wenn ich mit ihm reden wollte, war es wie eine Wand und wir haben uns wirklich immer gestritten und ich habe viel geweint, also nächtelang geweint.
Das war eine sehr stressige Zeit für dich. Stefan, wie würdest du aus deiner Sicht diese Zeit beschreiben? Was ging da schief? Oder?
Ja, rückblickend war es halt so, vorher im vorgehenden Beruf als Fitnesstrainer war ich immer in Bewegung, am Sprechen mit den Leuten, dann kam komplett etwas anderes. Ich musste praktisch fast 9 Monate lang im Schulbank hocken. Musste mich sehr konzentrieren, damit ich den Faden nicht verliere vom Stoff. Und dann kam noch das ganze IT-Zeugs dazu, wo ich vorher gar nichts so gemacht habe. Und ich war einfach K.O., ich war müde und habe einfach gedacht, ja, wir haben ja jetzt geheiratet, wir haben Gefühle füreinander, sind glücklich und das geht so weiter. Und sie hat sicher jetzt Verständnis, bis die Ausbildung fertig ist und war mir gar nicht bewusst, was Verantwortung heißt in der Ehe, auch wenn man dann verheiratet ist. Und wie sie es gesagt hat, ich habe früher auch schon, wenn Kritik gekommen ist oder Sachen nicht gut gelaufen sind, habe ich wie eine Schutzmauer um mich herum angefangen zu bauen. Und dann kommt plötzlich meine liebe Frau, wo mir vorher immer so viel Bestätigung gegeben hat, am Nörgeln, am Kritisieren und das, dann habe ich mich völlig ins Schneckenhaus wieder zurückgezogen und habe so eben falsch reagiert, lieblos.
Das war quasi so ein Verhaltensmuster, das du ziemlich früh lernen musstest. Wieso?
Ja, es war ja so, dass ich am Anfang gesagt habe, dass meine Mutter, als ich ungefähr 2 war, hat sie ja meinen Vater verlassen, weil er war alkoholsüchtig und er hat sie auch viel zusammengeschlagen. Und dann hat sie einfach mit 19, als sie 19 war, hat sie die Entscheidung getroffen, einfach das Wallis zu verlassen. Und ich war eben, wie gesagt, bei meinen Großeltern, obwohl mein leiblicher Vater im gleichen Dorf gewohnt hat, ein paar hundert Meter weiter weg. Und er hat sich nie interessiert. Und das war schon damals war das hart für mich und das hat sich durch die ganze Jugendzeit hindurchgezogen, in die Teenagerzeit, einfach zu wissen, es ist kein Vater da, er interessiert sich nicht, er fragt nicht. Und einfach auch so die Werte, die ein Vater vermittelt gegenüber einem Kind oder seinem Kind, das hat mir natürlich auch auf der ganzen Linie gefehlt und darum war ich sehr unsicher. Und konnte keine Konflikte austragen. Das war so ein bisschen der Hintergrund, ja. Mhm. Ich war auch sehr verletzt schnell und ja, so etwa.
Mhm. Genau. Während eurer Freundschaft und Verlobungszeit hattest du Monika dem Stefan immer wieder viel Wertschätzung und Lob gegeben und der seinerseits viel Zärtlichkeit und die Liebesdanke waren voll. Und jetzt plötzlich geht das nicht mehr. War das, was früher war, gar nicht echt? Oder wie könntet ihr euch das erklären, dass es plötzlich nicht mehr funktioniert?
Also ich konnte mir das dort zu dieser Zeit nicht erklären. Ich war total konfus. Ich habe wirklich nicht mehr, ich wusste nicht, was habe ich für einen Mann geheiratet? Also das ist nicht mehr der Mann, den ich geheiratet habe. Wieso? Warum? Und da er ja nicht geredet hat und seine Gefühle nicht gesagt hat mir, und wusste ich überhaupt nicht, was machen, wie ich das wieder gut machen soll. Also für mich war auch immer so, man versöhnt sich natürlich auch, oder? Also wo die Liebe ist, kann man sich auch immer wieder versöhnen. Und das habe ich von meiner Familie so gelernt, das war in meiner Natur so. Und bei meinem Mann war das überhaupt nicht so. Also er war sehr nachtragend und das hat einfach Bitterkeit. Also er war bitter und groll mir gegenüber. Ich konnte nicht verstehen, wieso er einfach mir nichts vergeben konnte. Nicht einmal die erste Kritik an ihn. Also es hat sich wirklich gestaut. Und auch wenn man wieder etwas beginnen wollte, dann, und ich nur einen Fehler gemacht habe, hat er mir alle Fehler wieder auf den Tisch gelegt und mir wirklich alles wieder von vorne begonnen aufzulisten. Und ich war wirklich total frustriert und unzufrieden und wusste einfach nicht mehr, wie mich verhalten. Ich fühlte mich einfach nicht mehr ich in unseren vier Wänden und ich fühlte mich überhaupt nicht mehr frei. Ich bin sonst eine sehr humorvolle Frau und ich konnte nicht einmal einen Witz und nichts machen. Also er lachte auch nicht mehr und ja, er sagte mir einfach, hey, deine Witze verstehen eh nur Italiener, also bist mal ruhig und so. Ja. Wirklich, ich war so tief traurig.
So große Kommunikationsschwierigkeiten.
Ja.
Und du warst sehr liebesbedürftig.
Ja, kann man sagen. Ich war wirklich, ich brauchte wirklich seine Liebe. Ich wollte eigentlich nur seine Liebe und er hat es nicht verstanden. Aber ich habe nie an irgendwelchen anderen Mann gedacht. Also das war für mich, ich habe früher... für mich war das also Untreue. Also ich habe das scharf kritisiert, auch bei anderen, und ich habe das wirklich verurteilt. Das war für mich immer ein No-Go. Also das macht man nicht, oder?
Dann passierte das, von dem du dir geschworen hast, dass es dir nie passieren würde.
Ja, ja, es ist furchtbar eigentlich. Also ich habe... er musste Prüfungen machen und eine Freundin rief an von Rom und hat gesagt, hey, komm, wir gehen eine Woche in die Ferien, ich und du, mein Mann muss auch Prüfungen machen. Und ich war früher auch immer wieder ein bisschen so auf Städtereisen mit einer Freundin, weil er hat Flugangst, also er hatte Flugangst. Er musste jetzt mittlerweile lernen, zu fliegen. Ja, jetzt ist es besser. Und er hat mich auch, wir haben uns auch immer wieder ein bisschen freigelassen. Ich konnte eben mit einer Freundin mal ein paar Tage weg und er konnte auch nach München fahren, seine Matches anschauen. Also wir haben uns einfach blind vertraut. Also es muss man sagen, wir haben uns wirklich blind vertraut. Und dann hat er gesagt, ja, geh du in die Ferien und es ist gut, dass du eine Woche weg bist. Ich denke, er war auch glücklich, dass ich mal die Motztüte ist weg.
Endlich eine Ruhe zum eine Woche. Lernen.
Und ja, und in diesen Ferien habe ich einen Mann kennengelernt und das war irgendwie das erste Mal, dass ich einen anderen Mann, also seit ich mit Stefan zusammen war, begonnen habe zu begehren. Und dieser Mann hat dann Interesse gezeigt und mir in diesen Ferien stundenlang zugehört. Er war, hatte auch eine große Ahnung von Psychologie, so hat er ihn wenigstens gesagt. Und er konnte mir einfach wirklich lange zuhören und ich habe das Gefühl, er versteht mich total und habe mich dann auch geöffnet und so und so. Und ja, und natürlich, es ist einfach passiert, dass ich ihn dann geküsst habe, bevor ich nach Hause gekommen bin. Und ich war einfach in dieser Zeit, es war für mich wie, meine Freundin ist eigentlich recht, die hat das nicht verstanden, als ich ihr das gebeichtet habe im Flugzeug. Die hat gesagt, hey, spinnst du überhaupt? Ich habe gesagt, ich weiß auch nicht, ich habe begonnen zu weinen. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Ich musste einfach wieder wissen, dass mit mir alles stimmt, weil ich beginne an mir zu zweifeln. Und dann hat sie gesagt, hey, vergiss das einfach so schnell wie möglich und konzentrier dich auf deinen Mann. Und ich habe gesagt, hey, das wünsche ich mir eigentlich von ganzem Herzen, ich will das vergessen. Und ich habe es noch nicht als Untreue gesehen. Also dann, mit dem heutigen Verständnis ist natürlich schon der erste Blick, begehrlicher Blick oder irgendwie das erste Begehren schon nur da drin eigentlich Ehebruch. Oder? Also, aber damals habe ich gedacht, hey, es ist nur ein Kuss, ich gehe nach Hause, okay. Und eigentlich hat er mich ja ganz alleine fliegen lassen. Also von dem her ist er auch selber schuld. Er hat auch... Er hat auch nichts für mich getan. Er hat mich auch vielmals weinen lassen und so lieblos.
Quasi hier. Nichts dagegen unternommen.
Genau, also so. Und dann bin ich nach Hause gegangen und da warst du eigentlich da warst du eigentlich ganz nett zu mir, als ich nach Hause gekommen bin.
So nach einer Woche Pause vom Nörgeln und Kritisieren.
Ich habe mich schon gesagt, oh nein, jetzt habe ich schon noch einen anderen geküsst, also Hilfe, also nicht so nett.
Aber nach ein paar Tagen?
Nein, am Anfang war ich natürlich sehr glücklich wieder, als sie gekommen ist und war wieder ein bisschen bei Null und dann nach ein paar Tagen ging es dann wieder im alten Muster wieder los, ja, leider.
Und bei dir ging es auch weiter. Du dachtest, ja, das war nur in den Ferien, ist vorbei.
Genau.
Niemand soll davon wissen, aber es ging trotzdem weiter.
Ja, das ist natürlich so. Also nach einer Woche war ich wieder so selbstverständlich für ihn. Oder? Das war wieder, ja, jetzt ist sie da, jetzt ist sie einfach meine Frau und wir haben eine Wege zusammen oder so etwas. Ich weiß auch nicht. Aber bei mir ist viel gegangen, weil ich einfach dieser Mann da oben hatte. Also ich begann, ihn zu vergleichen. Ich erinnerte mich, hey, wieso kann ich nicht so einen Mann haben? Wieso ist er so komisch? Und meine Freundin, die war in den Ferien, hat sie mir immer so vorgeschwärmt, wie toll ihre Ehe ist und wie top ihr Mann ist und wie er wirklich alles für sie macht und sie auf Händen trägt. Das hat bei mir auch etwas gemacht. Also, ich dachte, ich habe den komischsten Mann geheiratet. Ich war wirklich unzufrieden und habe einfach gehofft und wollte plötzlich auch ihn total verändern, nach meinem Gusto. Oder? Nichts mehr war okay, was er machte. Also ich habe auch begonnen, einfach wirklich, ich habe gemerkt, meine Liebe für ihn ist auch überhaupt nicht bedingungslos. Stefan, mach so, du musst das machen, so und so, so fühle ich mich geliebt. Ich habe ihn praktisch, wenn ich so zurückdenke, habe ich ihm praktisch wie eine Einkaufsliste gemacht. Ich habe gesagt, schau, das brauche ich. Und ihn einfach losgeschickt in einem Einkaufszentrum, das es gar nicht gibt. Also er hätte das gar nicht so in diesem Moment, auch in diesem Zustand, wie wir zusammen waren, wie er tickte damals, einfach gar nicht möglich.
So eine Idealvorstellung vom Traumpartner.
Genau. Mhm.
Und dann kam eine SMS.
Ja, und dann kam ein SMS von diesem Mann. Wir hatten auch uns diese, also Natelnummer ausgetauscht. Ich war in dieser Zeit auch wirklich wieder am Boden, also mit wirklich traurig. Und da kam wirklich, wie verhext, dieses SMS und mir sagte, hey, ich bin in Mailand in dieser nächstes Wochenende, kommst du auch? Und ich habe dann nicht einmal so weit studiert und habe mich mit ihm verabredet. Ich habe nachher ein komisches Gefühl gehabt, was mache ich überhaupt? Und habe gedacht, hey, so ganz naiv, das ist wirklich so. Ich habe gedacht, hey, ich verbringe einfach einen schönen Nachmittag, merke einfach, dass dieser Mann einfach nichts ist. Ich werde etwas Negatives an diesem Mann finden und einfach wieder nach Hause gehen.
Dann passiert das Gegenteil.
Nein, dann ist das wirklich ganz anders gekommen. Wir hatten einen ganz schönen Nachmittag und wieder zusammen gelacht und alles. Und dann sind wir noch zu Abendessen gegangen und dann ist wirklich, also diese Stimmen, also er hat mir auch gesagt, hey, du bist nicht die Erste und nicht die Letzte, die jetzt einfach einen Fehler gemacht hat, so einen Menschen zu heiraten, der nicht zu dir passt. Und eine Ehe ist ja nur, deine Ehe ist eigentlich nur ein Stück Papier und das ist kein Problem, sei doch froh, ihr habt keine Kinder und so. Und ich habe das wirklich begonnen zu glauben und ich habe gedacht, hey, mein Mann ist sowieso, der interessiert sich nicht einmal, wo ich bin. Er ist sicher jetzt vor dem Fernseher und schaut sich irgendwelche Sportsendungen an und ich bin so unglücklich. Irgendwie ist das einfach passiert.
Du konntest dein Eheversprechen nicht mehr einhalten.
Ja.
Die Ehe gebrochen quasi.
Genau. Aber leider ist das, ich habe es mir auch im Buch geschrieben, es war so, ich habe mich in dem Moment so frei gefühlt wie ein Adler und als ich gecheckt habe, was ich gemacht habe, gleich um ihn später, eigentlich ein paar Stunden nachher, dann war das ein furchtbares, höllisches Gefühl. Also ich bin wie ein Adler ohne Flügel, einfach voll auf den Boden geschmettert mit allen Schmerzen, die man haben kann, auch seelische Schmerzen. Ich habe gemerkt, hey, ich habe mich total verdammt gefühlt und einfach dieses Gebot kam auf einmal, du sollst nicht Ehe brechen. Und ich habe gemerkt, ich habe diese Sünde begangen. Also diese Sünde kam nach dem du sollst nicht töten, gleich danach für mich. Und ich fühlte mich wie die schlimmste Sünderin auf der Welt und ich wollte eigentlich sterben in dem Moment. Also ich bin dann geflüchtet von diesem Hotel, ich bin weggegangen und...
Nach Hause, auf dem Weg nach Hause, ein schwerer Gang, denke ich.
Nein, nicht einmal nach Hause. Ich wollte eigentlich wirklich nicht mehr leben. Und in Mailand habe ich dann an einen guten Freund gedacht, der in Mailand wohnt, und habe ihn angerufen. Der ist mich abholen gekommen. Ich war wie ein Häufel Elend. Und hat mich nach Hause gebracht. Und dann haben wir ein bisschen geredet und so. Und er hat gesagt, hey, jetzt gehst du nach Hause, aber sag deinem Mann nichts. Wirklich, mach das nicht, weil sonst geht wirklich deine Ehe kaputt und es tut mir leid für dich, ich kenne dich von früher, ich weiß deine Werte, das wolltest du nicht, aber jetzt ist es passiert und solche Sachen passieren leider im Leben. Also er arbeitet in einem Ambiente, wo wirklich Untreue tägliches Brot ist. Aber ich habe gedacht, hey, ich kann dieses Geheimnis nicht für mich behalten, es frisst mich auf, diese Sünde. Weil dort habe ich gemerkt, ich war trotzdem in einer Ehe mit ihm. Ich habe dann plötzlich alle seine positiven Seiten, also
erst jetzt,
ja, gemerkt und alles. Und was habe ich gemacht? Ich habe wirklich etwas kaputt gemacht, was Gott in Venedig gesegnet hatte. Ich habe dort gemerkt, hey, ich habe wirklich meine Ehe gebrochen. So wie es der Name ja sagt, oder? Ehebruch.
Und dann kam sie nach Hause. Und hast ziemlich bald gemerkt, irgendwas stimmt nicht.
Ja, sie war natürlich, also sie hat ja gesagt, dass sie mit einer Freundin dort ist, wo sie abgemacht hat. Und ich habe gemerkt, sie war so eben so konfus und so nervös und traurig und hat sich ständig im WC eingeschlossen und habe immer das Wasser gehört und so und habe gedacht, das stimmt irgendetwas nicht. Und als sie dann mal rausgekommen ist, habe ich sie dann konkret gefragt. Habe ich gefragt, du sag mal, wie war es denn so mit der Freundin und so. Und dann hast du ja begonnen zu erzählen, ja?
Ja, also eigentlich hat er mir immer die Wörter, also ich habe dann nicht selber, es ist ja selber zu dem gekommen, weil er immer so gefragt hat und ich dann blatt. Er hat es selber gemerkt, irgendwann mal, ja.
Und wie hast du reagiert, dass du gemerkt, dass hey, meine Frau hat mich betrogen?
Ja, das ist für mich, ich war wütend. Ich glaube, ich habe auch sogar Sachen umher geschmissen und so. Ich war enttäuscht, verletzt und habe gedacht, jetzt ist unser Glück endgültig zerbrochen. Jetzt mit diesem Akt gibt es gar keine Möglichkeit mehr, irgendetwas zu retten. Und mit dem heutigen Verständnis jetzt weiß ich ja, sie war die Treue in Person. Sie ist ja nicht eine Frau oder war eine Frau, die gesagt hat, ah, ich gehe jetzt mal schnell ein Abenteuer machen und komme dann wieder, sondern es ist aus einer Not heraus passiert, von Sachen, die ich ihr nicht gegeben habe.
Du hast in unserem Gespräch gesagt, dass wir Männer eine große Verantwortung haben für unsere Frauen. Im Nachhinein würdest du sagen, was ging da schief?
Ja, ich wusste ja auch nicht konkret, was der Mann in der Ehe, was Gott denkt über den Mann oder was er ihm vorgibt in der Ehe drin. Dass er, der Anker ist für seine Frau, dass er sie führt, dass wenn irgendetwas nicht stimmt oder wenn sie traurig ist oder so, dass er auf sie eingeht und einfach auch kämpft um die Frau. Das war auch ein ganz wichtiger Punkt, den ich im Nachhinein auch gemerkt habe. Mein Stolz war einfach größer. Er war so groß, dass ich vergessen habe, um meine Frau zu kämpfen, damit es eben nicht so weit kommen musste. Also ich denke, das ist einer der wichtigsten Punkte. Als Ehemann hat man eine Verantwortung und die Verantwortung geht darüber hinaus. Also ich muss für meine Frau, die Frau ist ja das schwache Geschlecht, sagt man immer jetzt in diesem Bereich. Sonst natürlich nicht, sonst sind sie stärker als wir. Das ist klar. Aber darum soll der Mann seine Frau führen und merken, wenn irgendetwas nicht stimmt oder eben wenn ihr Liebestank auf dem Boden ist oder auf Null ist, wieder mit Zärtlichkeit, Umarmungen, Nachfragen. Ja, mit dem heutigen Verständnis weiß ich das jetzt. Ja. Und das hat sicher sehr, sehr gefehlt.
Und dann hast du natürlich sehr negativ reagiert.
Genau, ja.
Was macht das mit dir?
Ja, er hat mich dann die nächsten 2 Monate richtig kaputt gemacht. Also ich war die schlimmste Frau und das hat er schon am Morgen früh mir gesagt. Und ich ging ins Büro und hatte noch ganz schlimme Mails von ihm. Und wirklich, ich wurde immer magerer. Und es war eine furchtbare Zeit für mich. Aber er hat nie gesagt, hey, jetzt musst du weg jetzt musst du ausziehen. Das hat er nicht gesagt. Also, und ich wusste auch nicht, wohin gehen. Also ich zu meinen Eltern ihnen sagen, nach so kurzer Zeit Ehe oder zu einer Freundin, ich habe mich geschämt.
Es war erst nach 6 Monaten.
Ja, es war erst nach 6 Monaten.
Und Stefan, obwohl du Monika Vorwürfe machtest, bist du dann gleich im gleichen Boot gesessen wie sie. Was ist passiert?
Ja, wie es ja oft so ist, auch bei mir war es natürlich so, dass mein Liebestank am Boden war und ich viele Sachen nicht mehr gehabt habe, die meine Frau mir gegeben hat. Und wie es ja immer so ist, man ist irgendwo und lernt jemand kennen und der gibt einem in dem Moment genau das, was einem fehlt. Also für diesen Moment ist dann das gut. Und so hat sich dann auch etwas entwickelt mit einer Frau. Vor allem, weil ich natürlich auch noch das Denken hatte, was du kannst, kann ich auch. Also es ist jetzt nicht 1-0, sondern es wird jetzt dann 1-1. Und ich habe paradoxerweise hab ich schon so funktioniert, oder? Ich wusste genau, was du kannst, kann ich auch. Und bin dann auch so in dieses Story hineingeschlittert. Ja.
Und da stand 1-1 und deine Scheidung war für euch unausweichlich.
Ja, also ich muss sagen, er hat irgendwann mal konnte ich einfach nicht mehr so traurig weiterleben und dieser Mann von den Ferien hat sich ja wieder in einem solchen Moment gemeldet bei mir und obwohl eigentlich das ganze Dilemma eigentlich mit diesem Mann begonnen hatte, sah ich das wie einen Lichtstrahl in meinem Dunkeln und ich habe dann die Beziehung mit diesem Mann wieder begonnen. Aber ich habe mich immer schuldig gefühlt für meine Fehler und war sehr traurig. Also in mir war eine Leere, die man nicht mehr füllen konnte. Und ich wusste aber nichts von seiner Beziehung. Und er hat einfach, wenn ich gefragt habe, hast du jemand? Also du bist auch völlig, hast du... Meine Freunde haben mich auch gefragt, hey, hat deinen Mann vielleicht jemand anders? Oder? Also er verhält sich so komisch. Wenn ich ihn gefragt habe, du, hast du jemanden? Dann hat er gesagt, hey, Mensch, ich bin so wie du. Also ich bin nicht so wie du. Oder?
Und irgendwann kam das raus?
Dann kam das raus und es war natürlich ganz schlimm. Dann war ich dann wirklich ganz, ganz sauer mit ihm, weil er einfach nicht ehrlich gewesen ist mit mir. Ich war ehrlich zu ihm. Und dann hat er gemerkt, oh, jetzt habe ich wirklich auch einen Fehler gemacht. Und ich habe gemerkt, dass wir hatten eigentlich Gefühle füreinander, nur konnten wir einfach nicht mehr kommunizieren und hatten so viele Fehler gemacht. Dann haben wir gemerkt, hey, wir haben eigentlich beide Fehler gemacht. Wir versuchen es, diese Beziehung zu schließen und wieder neu anzufangen. Mhm. Dann haben wir auch versucht, es in einer Paartherapie, aber wir haben uns nur noch mehr fertig gemacht, wenn wir dann rausgekommen sind von dieser Eheseelsorge. Wir haben immer gehört, was der andere machen muss, nicht was wir selber machen müssen. Und dann haben wir uns schon im Auto gesagt, hey, hast du gehört, was du machen musst und so und so. Und dann hat er gesagt, hey, hör mal auf und mach deine eigene Hausaufgaben. Und so haben wir uns immer wieder gestritten. Die Sachen kamen immer wieder hoch. Wir haben uns nicht wirklich vergeben.
Und irgendwann kam es so weit, dass du einen Satz gesagt hast, geh doch, ich denke, du wirst glücklicher mit einem anderen.
Ja, genau. Ja, das war gar nicht klug, ja. aber wenn man so vom Stolz zerfressen ist als Mann und auch kein Selbstwertgefühl und alles dann wieder hat, dann lässt man einfach etwas raus, was verheerende Folgen haben kann oder was dann den Ausschlag geben kann nachher für die Scheidung dann, ja.
Und dann, das war für dich das Ausschlaggebende, du hast die Scheidung eingereicht.
Mhm. Genau.
Er war geschieden und hattest eigentlich Pläne für einen Neuanfang. Du wolltest im Ausland ein neues Leben anfangen.
Ja, ich wollte einfach mit meinem Freund dann ins Ausland gehen. Also ich war nicht, wie soll ich sagen, es war nicht eine Liebe, die ich denken konnte, ich habe eine Zukunft mit diesem Mann. Ich wusste einfach, ich konnte einfach nicht alleine sein. Ich war konfus, ich wusste gar nicht, was ich machen möchte, was ich will. Ich glaubte auch nicht mehr an die Liebe oder dass ich es fertig bringe, irgendwann mal wieder eine Ehe zu haben und dass ich das kann. Also habe nicht einmal an mich geglaubt und ich wollte aber nicht leiden. Also das war wirklich schlimm. Man sagt ja immer, hey, wenn du geschieden bist, also viele im Umfeld von diesem schrecklichen Mann geschieden bist, dann bist du glücklich, dann bist du frei und dann geht es dir besser. Aber es ging mir keinen Tag besser. Also ich war so unglücklich und es war für mich für beide eigentlich eine Niederlage, eine Katastrophe. Aber wir mussten eigentlich weiter funktionieren. Zusammen konnten wir es ja nicht mehr, also dann gehe ich weg.
Du wolltest einfach alles vergessen.
Genau,
einfach
weg von der Schweiz. Und ich hatte schon die Kündigung für die Wohnung parat, die Kündigung für meinen Job. Und dann kam es total anders.
Plötzlich eine Nachricht, die verheerend war.
Genau. Mein Bruder, ein vierfacher Vater, er hat die Diagnose Leukämie bekommen. Und da zerbrach eigentlich eine Welt für die ganze Familie. Also unsere Familie ist immer sehr, sehr nah gewesen. Und ich wusste, er war schon gläubig und Christ. Und er hat immer gehofft, dass unsere Ehe er hat mir immer gesagt, hey, Gott hat einen Plan mit eurer Ehe. Und er war eigentlich einer der einzigen mit seiner Familie, der an uns geglaubt hat und wirklich bis zuletzt gehofft hat, dass es nicht zu einer Scheidung kommt. Und er war mir immer nah und hat mich nie verurteilt. Mhm. Was andere aber machten, oder? Mhm. Also, ja, andere sehen nicht, was Menschen in ihren vier Wänden durchmachen. Und es ist dann schnell, dass sie verurteilen. Und so habe ich mich auch nicht wohl gefühlt. Und er war dann krank und ich ging ihn am selben Tag besuchen ins Spital. Und dann hat er das erste Mal, seine Freunde, die von der Kirche waren, mit ihm am Beten. Und die haben mich eingeladen, mitzubeten. Und ich habe mich aber so nicht würdig gefühlt. Ich habe gedacht, nein, das kann ich nicht. Und vor allem nicht in so einem heiligen Kreis. Also ich bin da wirklich. Und die haben einfach wirklich gesagt, hey, nein, komm. Du sitzt jetzt hier und es war der Wunsch meines Bruders. Dann konnte ich nicht mehr Nein sagen. Und dann waren wir dort und haben uns die Hände, ich habe ihnen einfach alles nachgemacht, die Hände genommen und Kopf gesenkt, Augen geschlossen. Und dann haben sie begonnen zu beten. Und dann habe ich in dieser Gebetszeit die Gegenwart Gottes gespürt. Es war eine wunderbare Liebe, wie ein Hauch, was mich umhüllte. Und einfach, es war so ein warmer, schöner, wunderschöner, sanfter Strom, der einfach die ganze Zeit in meinem Körper so runter und ja, immer so, dass ich das gespürt habe. Und es war wunderschön.
Und dein Bruder fing an zu beten und das hat dich sehr beeindruckt. Warum?
Ja, weil er in dieser tragischen Situation mit Jesus gesprochen hat, wie er sein bester Freund ist. Und mit einer solchen Dankbarkeit für sein Leben und er hat für seine Familie gebeten. Er hat nicht wirklich für sich selber gebeten, einfach für die anderen. Und es hat mich so, und auch Lob für Gott, Gott gelobt. Und ich habe gedacht, hey, wie geht das? Wäre ich an seiner Stelle?
Und dann hat er dir eine sehr herausfordernde Frage gestellt.
Ja.
Weißt du, wo du hingehst, wenn du stirbst?
Er hat einfach gesagt, schau, ich habe gesehen, dass er weinend war nachher und dann habe ich gesagt, hey, schau, du kommst hier sicher wieder raus. So ein banaler Satz habe ich ihm gesagt. Und er hat gesagt, schau, ich weine nicht für mich, sondern für dich, weil ich sehe, dass du keinen Frieden in deinem Leben hast. Und ich dafür, wenn ich heute sterbe, dann weiß ich, wo ich hingehe. Ich werde zu meinem Vater zurückgehen. Also, und ich werde dann für immer bei Gott sein. Und weißt du das, wenn du heute sterben würdest, ob das auch so ist? Und ich geriet dann bei dieser Frage wirklich, ich war perplex und geriet in Panik. Ich habe gedacht, nein, also diese Frage konnte ich nicht beantworten und ich begann unruhig zu werden.
Was hat er dir dann gesagt?
Er hat gesagt, schau, geh nach Hause und such eine Bibel und finde heraus, was Jesus für dich gemacht hat. Ich habe ihm das versprochen, ging raus und ging schnell zu meinem Auto, da in diesem Spitalparkplatz. Und ich habe dann wirklich die Sehnsucht gehabt. Ich habe gemerkt, hey, der hat etwas. Er ist so lebendig, obwohl er toll krank ist. Und ich bin eigentlich, ja, ich habe irgendwie gemerkt, mir fehlt etwas. Er hat etwas, was ich nicht habe und das möchte ich haben. Das muss sicher mit Jesus etwas zu tun haben. Und dann habe ich wirklich gebetet. Ich habe gesagt, hey Jesus, wenn es dich wirklich gibt und wenn ich dich so kennenlernen kann wie mein Bruder, dann will ich das jetzt. Ich brauche dich in meinem Leben. Ich will dich jetzt haben. Aber bitte, ich habe keine Zeit, die ganze Bibel
zu lesen. Ja.
Das dicke Buch. Und dann, also ich habe vielmals, also in meiner Hostesszeit habe ich ein paar Mal das Neue Testament gefunden in ein paar Hotels. Ja. Und ich habe gedacht, hey, ich muss mal schauen, wieso dass es dies die Lieblingslektüre ist von meinem Bruder. Und ich wollte mal, und ich habe Sätze gelesen, aber ich habe Bahnhof verstanden, wirklich. Es hat mir nicht viel gesagt und darum wusste ich, dass das für mich das nicht einfach gewesen wäre, einfach die Bibel zu suchen und zu lesen. Und da habe ich gesagt, ich habe keine Geduld, keine Zeit, bitte zeig du mir das einfach schneller. Und dann bin ich zu meinen Eltern und weil ich meine Bibel zu Hause nicht gefunden habe, bin ich zu meinen Eltern. Und meine Eltern
ein Buch gefunden,
hatten von meinem Bruder, der irgendwie 13 Jahre vorher dieses Büchlein, also Jesus, unser Schicksal, zu Geschenk bekommen. Und ich habe die Bibel gesucht und habe das gesehen. Das war aber auf Italienisch, also so neongrün. Also das konnte ich fast nicht übersehen. Und dann habe ich gemerkt, ich habe dann wirklich wieder dieser Strom in mir, also diese die Gegenwart des Heiligen Geistes, das weiß ich jetzt, oder gemerkt und gewusst, ich muss dieses Büchlein nehmen. Und dann habe ich die Kapitel gelesen, die Titel, und habe gedacht, hey, genau das, was ich brauche, das will Gott, dass ich das lese. Und ich bin schnell nach Hause gegangen, habe das begonnen zu lesen und schnell verstanden, wer Jesus ist, was Jesus für mich getan hat. Und irgendwann mal habe ich wirklich diese Stimme gehört. Ich wusste, Jesus ist in meinem Zimmer. Also er war gegenwärtig dort. Ich habe ihn gespürt, ich habe gemerkt. Und ich habe wie gehört, hey, schau, ich habe für deine Sünden bezahlt. Mach dich nicht mehr länger fertig, komm zu mir und übergib mir dein Leben. Ich will dir ein neues Leben schenken. Und das habe ich wirklich gemacht. Ich habe meine Sünden ihm abgegeben, ihn in mein Herz eingeladen. Und ab diesem Moment wirklich war ich schon ein neuer Mensch. Also ich habe gespürt, ich gemerkt, wie ich leicht wurde, wie meine Sünden weg sind auf einen Schlag. Also ich war vorher bei einer Psychologin in Therapie und eigentlich war meine Schuld, also mein schlechtes Gewissen, das größte Problem, weil dieses schlechte Gewissen konnte mir nicht einmal diese Psychologin ja wegnehmen. Kein Psychologe der Welt kann das. Es kann wirklich nur Jesus, weil er für unsere Sünden gestorben ist. Er wird klar mit dem. Und das habe ich wirklich. Also ich habe das gemacht und war der glücklichste Mensch.
Eine große Veränderung schon am nächsten Tag, total erleichtert. Ihr seid immer noch im Kontakt geblieben, auch nach der Scheidung. Und du hast sie mal getroffen und hast gemerkt, was ist mit Monika passiert?
Ja, das war eine eindrückliche Begegnung, weil ich ja das vorher kannte und plötzlich war sie so verändert. Zuerst habe ich gedacht, ja, was hat sie denn für einen Glückstee getrunken? Das ist ja, ja, das war wirklich erstaunlich. Sie war so leicht, so, also gut, fröhlich war sie ja immer, aber sie war so leicht und sie ist mir so anders begegnet, wieder mit Respekt und Achtung. Und dann habe ich mir so gedacht, ja, also irgendetwas ist da passiert, also was war da los? Und habe sie dann auch konkret gefragt. Und durch das, dass das passiert ist mit ihrem Bruder, hatten wir natürlich auch ein bisschen mehr Kontakt, weil er mir auch sehr am Herzen gelegen hat, ja, sind wir immer wieder zusammengekommen, ja.
Dann hat sie dir auch das Buch gegeben.
Dann hat sie mir auch das gelbe Buch gegeben, dann auf Deutsch, und ich habe dann das auch durchgelesen, habe wirklich gemerkt, was ich alles falsch gemacht habe, auch in der Ehe, auch sonst vorher, und habe mich dann auch bekehrt. Nur ist dann bei mir am Anfang nicht so hammermäßig gleich das passiert, was bei Monika sofort passiert ist. Ich habe dann auch sie gefragt, ob ich mal mitkommen dürfe in die Gemeinde, wo sie dann gegangen ist. Und ich bin dann auch mitgegangen und so ein paar Mal. Ja.
Ich muss noch etwas ergänzen. Also als wir nach meiner Bekehrung war es mir wichtig, ihm zu sagen, dass ich ihm vergeben hatte. Okay. Ich habe wirklich nichts mehr gegen ihn gehabt. Ich habe gemerkt, hey, es war auch so, wir haben uns gegenseitig immer schuldig gemacht für unsere eigenen Fehler. Und nachdem, dass Jesus meine Fehler genommen hatte, habe ich gemerkt, hey, die habe ich ja alle selber begangen. Also wir können niemals vor Gott einen Sündenbock erwähnen, hey, wegen dem und dem habe ich das gemacht, also ist es gerechtfertigt. Niemals. Also von dem her, wir sind verantwortlich für unsere Sachen, sind wir selber verantwortlich vor Gott. Und ich habe ihm das dann so erklärt und gesagt, ich habe wirklich nichts mehr gegen dich, aber ich weiß auch, dass Gott mir vergeben hat und ich hoffe sehr, dass du mir auch eines Tages vergeben kannst. Und so ist er nach diesem Gespräch, was mein Monolog, das ihm richtig eingefahren ist, hatte er immer mehr den Wunsch, mit mir in die Gemeinde zu kommen. Also dort, wo ich bin dann in die gleiche Kirche gegangen wie mein Bruder. Also mein Bruder war im Spital, aber ich wollte diese lieben Menschen, die immer bei ihm auch im Spital waren, einfach besser kennenlernen. Und ging dann in die Kirche. Und dort in der Kirche, er kam ein paar Mal auch, hat mich dann eine Frau einmal gefragt, nach einem Vortrag, hat sie gesagt, hey, schau, ich sehe, dass du mit deinem Mann sehr gut auskommst.
Mit dem Ex quasi.
Mit deinem Ex-Mann. Können wir, also kann ich oder können wir beten, dass ihr wieder zusammenkommt? Und das war für mich, also das habe ich mir nicht einmal, das war kein Gedanke für mich. Und das hat mich in dem Moment sehr irritiert. Aber ich dachte, hey, nein. Und da habe ich gesagt, schau, so kommen wir schon gut aus. Sobald aber der erste Schrei, wenn wir wieder heiraten würden, der erste Schrei, die erste Meinungsverschiedenheit, machen wir uns fertig. Und das geht nicht, unsere Charaktere sind so verschieden. Dann hat sie gesagt, ja, aber Gott kann Menschen verändern. Und ich habe gedacht, ja, stimmt, Gott kann Menschen verändern, aber nicht einen sturen Walliser wie mein Mann, das geht nicht.
Sollst du noch trinken? Ja.
Und dann gingst du nach Hause, hast das mit Gott besprochen? Und
ich ging nach Hause, habe das mit Gott besprochen und gesagt, schau, ich weiß nicht, wieso dass diese Christin jetzt das so erwähnt hat, aber ich habe dir auch versprochen, dass ich dir nicht den Rücken zudrehe. Wenn das dein Wille ist, dann zeig du mir das. Und dann ein paar Tage später, nicht einmal zwei Tage später, wollte ich meine Bibel auftun und weiterlesen. Ich glaube, ich war im Johannes-Evangelium, aber ich habe aufgetan und zuerst kam 1. Korinther 7. Da steht... Ja, jetzt habe ich die Stelle nicht mehr. Auf jeden Fall steht, ich kann sie auswendig. Eine Frau soll sich nicht von ihrem Mann scheiden lassen. Hat sie dies getan, so soll sie unverheiratet bleiben oder sich mit ihrem Mann versöhnen. Und das ist mir recht eingefahren, weil da habe ich wirklich wieder die Gegenwart des Heiligen Geistes ganz fest gespürt und habe gemerkt, das ist also sein Wille. Eigentlich, dass ich mit ihm zurückkomme. Und ich habe dann Jesus gesagt, schau, hey Jesus, okay, es ist dein Wille. Und scheinbar weißt du das besser, also du hast diesen Plan, aber ich kann mir nicht vorstellen, ich weiß nicht, wie das gehen soll, aber ich will mir deinen Willen nicht widersetzen. Jedoch habe ich eine Bedingung, eine ganz, ganz wichtige Bedingung. Und ohne das geht einfach bei mir gar nichts. Du musst mir wieder die genau gleichen, also du musst mir alle Verliebtheitsgefühle geben für meinen Mann. Ich muss wieder so verliebt sein wie am ersten Tag. Und habe ich das einfach so deponiert.
Recht herausfordernd, ja.
Und ich rühre keinen Finger, ich mache gar nichts, ich sage ihm nichts, ich mache kein Date mit ihm, überhaupt nichts. Wenn du mir diese Gefühle gibst, dann mache ich aktiv weiter und sonst nichts.
Du wusstest natürlich nichts von diesem Deal-Gebet, ja. Und doch eine Woche danach gingst du ganz aufgewühlt zu Monika. Was ist denn passiert?
Ja, als ich mal so zu Hause war bei mir, ich habe gar nichts geplant und gar nichts vorbereitet, bekam ich plötzlich so eine riesengroße Schwere oder eine Last auf meinem Körper. Und ich merkte in dem Moment, nein, jetzt muss ich wirklich vor Jesus kommen, runterknien und noch einmal alles bekennen und sagen, was ich falsch gemacht habe, auch in der Ehe, dass ich so viele Fehler gemacht habe, dass er mir bitte nochmal vergeben kann. Und dass er mir auch noch eine Chance gibt für meine Frau.
Eine zweite Chance.
Für meine zweite Chance. Und sehr wahrscheinlich hat er runtergeschaut und gedacht, ja, Bürschchen, deine Liebe ist aber noch nicht so, wie sie sein sollte. Und es war wirklich, es war so ein heiliger Moment auch. Ich war da auf den Knien und dann ist wie eine Badewanne voll Schmetterlinge hat er runtergelassen. Irgendwie so. Und ich war wirklich wieder verliebt, das ist unglaublich. Also wenn man das nicht selber erlebt hat, wirklich die genau gleichen Gefühle, wie am ersten Tag. Also ja, am Anfang ist ja immer alles so Schmetterling. Und dann war ich wirklich erschlagen und hab mich bedankt und war natürlich euphorisch und bin dann eben schnell
zu ihr gegangen
und geläutet und gemacht und wollte ihr gleich die freudige Nachricht und alles erklären. Ja, und sie hat einfach aufgemacht und hat gesagt, aha, ja.
Ja. Nein.
Also, du konntest die Gefühle nicht erwidern, oder? Also plötzlich kommt ein und sagt, boah, ich bin voll verliebt, hat es da angesehen wahrscheinlich. Aber bei dir war es
nicht. Er war so verzweifelt und hat begonnen zu weinen. Also wirklich, und ich wusste nicht, was mit ihm passiert ist. Und ich habe gedacht, zuerst habe ich da etwas ganz Schlimmes. Und er hat sich immer das Gesicht verdeckt und geweint. Und dann ist er auf dem auf dem Boden in meinem Flur gesessen und hat mir dann wirklich alles gesagt und hat gesagt, jetzt habe ich wirklich auch Jesus in meinem Herzen und ich war glücklich für ihn in dem Moment. Aber es ist noch etwas anderes. Ich bin wieder so verliebt in dich wie am ersten Tag. Und dann habe ich ihn einfach geschaut. Ich war wie erstarrt.
Ja.
Ich dachte, ja, habe ich nicht das gebetet? Das ist eigentlich mein Gebet. Und jetzt,
die falsche Person hat es
bekommen. Jetzt bekommt er diese Gefühle und ich nicht. Und ich habe einfach gemerkt, es ist nicht richtig. Also, wenn ich wusste noch meinen Deal mit Gott, ich wusste, wenn er mir nicht die Gefühle gibt, dann mache ich nichts aktiv weiter. Also dann habe ich wirklich dann gesagt, Stefan, schau mal, ich kann deine Gefühle jetzt nicht erwidern. Ich wollte ihm auch keine Hoffnungen machen, habe gesagt, ich soll wieder nach Hause gehen.
Oh.
Und und dann später ist es so gewesen, dass wir in die Ferien gegangen, also ich in die Ferien gereist bin mit einer Freundin. Und er hat gelitten in dieser Zeit, also bevor wir gegangen sind, hat er mich immer wieder telefoniert, SMS geschrieben und so wirklich wie ein verliebter Mann. Und habe gesagt, schau, ich gehe in die Ferien. Und dann hat er gesagt, kann ich dich bringen zum Flughafen? Und dann, ja, kannst du schon. Und dann haben wir uns mit 3 Küssen verabschiedet, so wie gute Freunde. Und tschüss, ich bin ins Flugzeug. Und als das Flugzeug gestartet ist und ich von oben nach unten geschaut habe, nach Zürich Flughafen, da ist plötzlich dasselbe passiert, was ihm passiert ist. Auf einem Schlag habe ich diese Gefühle wieder bekommen für meinen Mann. Ich habe begonnen zu weinen. Ich habe gemerkt, das ist Gott, das ist ein Wunder Gottes. Ich war wirklich froh. Aber jetzt war ich im Flugzeug, oder?
Und kein Zweifel.
So Sehnsucht nach meinem Mann und ja. Aber das hat Gott wirklich. Gott hat Timing. Also.
Dann war sicher die längste Ferienwoche.
Die längste Ferien. Ich war auf den Malediven und hatte nur Pärchen im Honeymoon, die sich nur die ganze Zeit.
Oh, ganz.
Für mich war es furchtbar, eine Ewigkeit. Aber ich hatte in dieser ewigen Zeit dort wirklich Zeit, mir Gedanken zu machen, wie unsere zweite Ehe aussehen sollte. Und ich habe ihm dann auch diese Nachricht, irgendwann einmal, als ich gemerkt habe, diese Gefühle bleiben ja, die werden ja nur noch stärker, habe ich ihm das mitgeteilt per Telefon und er war überglücklich.
In dieser Woche, als sie auf den Malediven an der Sonne lag, hat Gott auch wieder etwas ganz Geniales gemacht oder geführt. Ich dachte an einem Abend, ich gehe mal nach Zürich, in die große Kirche, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, welche
sicher,
Kirche,
ja.
ICF. Und ja, es hat mich einfach dorthin hingezogen und ich bin dort reingekommen und dann war das Thema an diesem Abend, war die Frau, die Ehefrau, die Frau als solches, die Freundin oder einfach die Frau.
Die Frau lieben, gell?
Die Frau lieben, ja, genau. Und der ganze Gottesdienst hat sich um das gedreht. Es wurde auch von der Bibel her Texte erwähnt, eben was der Mann für Verantwortung hat. Und ja, ich war wirklich nochmals erschlagen und habe wirklich wieder gemerkt, was es eigentlich heißt, Ehemann zu sein. Also ja, das hat mir auch sehr gut getan, natürlich. Und ich konnte mir wieder alles vorstellen nachher.
Du kamst nachher zurück. Und knapp 2 Monate später habt ihr zum zweiten Mal geheiratet.
Mhm.
Unglaublich. Genau. Was hat sich verändert? Was ist jetzt anders als vorher?
Also wir mussten, wir hatten ja die Liebesgefühle, wir hatten Gott als realer Dritter im Bund. Etwas, was wir wirklich nie mehr wegdenken könnten. Es ist etwas Wunderschönes, wenn man Gott als Fundament hat, den christlichen Glauben in einer Ehe. Aber das reicht ja eigentlich nicht, weil eine Ehe, da tragen beide eine große Eigenverantwortung und müssen beide den gleichen Willen haben. Also Gott kann helfen, aber wir, die Veränderung, das müssen wir den Willen haben, uns zu verändern. Und das hat mir Gott ganz klar gezeigt, auch durch einen Seelsorger. Wir hatten am Anfang wieder die gleichen Probleme, also nicht so in dem Maße, aber weil wir haben uns wieder immer wieder zusammengenommen und auch immer wieder vergeben und entschuldigt, das konnten wir dann. Auch er hat sich wirklich die Zeit genommen, mir zuzuhören, aber unsere Charakter im Streit waren immer noch sehr unkompatibel und wir mussten lernen, wirklich lernen, Liebe zu leben. Und ich denke, Liebe lernen kann man. Also auch ein Buch hat uns sehr geholfen, die 5 Sprachen der Liebe, ja. die Liebessprache des Ehepartners zu entdecken, diese beginnen zu sprechen. Und auch etwas ganz, ganz Wichtiges. Ich habe vielmals gebeten, oh Herr Jesus, verändere doch du mein Mann. Weil du siehst, ich kann mich nicht einmal, ich bin keine gute Christin, wenn ich immer mit meinem Mann so streite und so. Also wenn er anders wird, dann bin ich wirklich diese super Christin, die du brauchst, oder? Und aber nein. Gott musste mir durch einen Eheseelsorger zeigen, hey, nein, du musst dich verändern. Betrachte deinen Mann als den Schleifstein, mit dem Gott an deinem Charakter arbeiten möchte. Und ich denke, hey, die Ehe ist eine super Sache, wo Gott uns wirklich als die Menschen machen möchte, die er wirklich brauchen will. Und so haben wir uns immer schön geschliffen und in diesem auch gelernt, wie man geduldig, wie man liebevoll kommuniziert miteinander. Und ich habe begonnen, für meine Veränderung zu beten. Das ist wirklich so wichtig, was ich wirklich auch immer wieder Mann oder Frau weitergeben möchte. Die an der eigenen Haltungsänderung, das ist wirklich ein Geheimnis, weil wir... Wenn wir immer erwarten, dass sich der andere verändert, dann können wir lange warten. Und das ist ein verlorener Kampf und das bringt Frust. Aber wenn wir beginnen, mit der Kraft Gottes uns selber zu verändern und uns entscheiden, Liebe zu geben, statt sie zu erwarten, das ist ein großer
Unterschied.
Und da hat es begonnen wieder. Da hat wirklich Gott Wunder begonnen zu machen in unserer Ehe.
Was war bei dir anders, Stefan?
Ja, also das Wichtigste war ja das gemeinsame Fundament, das wir hatten, den Glauben an Jesus Christus. Und was auch wichtig ist, ist natürlich die Vergebung. Wenn man so vieles erlebt hat zusammen, dann muss man einfach den Rucksack zumachen, verschließen und ins tiefe Meer versenken. Und
das macht Gott.
Genau, also Gott macht das natürlich. Und nie mehr herausnehmen. Also man darf nie mehr diesen Rucksack öffnen und wieder etwas hinausziehen. Dann ist es einfach vergeben und vergessen. Und die Vergebung ist natürlich ein großer Bestandteil oder war ein großer Bestandteil dazumals, dass wir wieder zusammen heiraten konnten und weitergehen.
Und so habt ihr euch eine Regel gemacht.
Genau, das wollte ich auch noch sagen. Das gemeinsame Gebet ist natürlich auch ein wichtiger Bestandteil. Und wir haben uns einfach so eine Regel gemacht, dass wir nie ins Bett gehen, wenn irgendetwas nicht gelöst ist, ohne dass wir füreinander oder für das gebetet haben. Dass wir einander vergeben, dass wir einfach so in die Nacht gehen können. Dass nichts einfach unausgesprochen bleibt und ja, dass man einander den Rücken dreht und nicht mehr darüber redet. Dass man einfach für das betet und so dann gestärkt in die Nacht und in den nächsten Tag gehen kann. Genau.
Wir kommen langsam zum Schluss. Danke für eure Geduld. Ihr habt sehr viel gelernt in Sachen Beziehungen. Was möchtet ihr heute Morgen Menschen sagen, die in einer Freundschaft leben, aber noch nicht verheiratet sind? Ein paar Ratschläge, ganz kurz.
Also ich möchte zuerst noch jungen Leuten etwas sagen. Also als Jugendliche glaubten wir an Gott, aber wir hatten leider nicht eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Und wir hatten nicht die Kraft des Heiligen Geistes, Versuchungen zu widerstehen. Wir sind leichtfertig mit Sex umgegangen, wir hatten mehrere Beziehungen und wir sind mit einem falschen Liebesbild und auch mit früheren Verletzungen in die Ehe gegangen. Und ja, und das war wirklich, wirklich nicht gut. Wir haben uns jetzt, also als Christen wissen wir, Gott hat uns vergeben, wir haben uns auch vergeben und darum sind wir heute hier. Aber etwas muss ich sagen, etwas bereuen wir sehr und wir bereuen, werden wir das immer bereuen. Wir können niemals sagen, wir waren die Einzigen füreinander. Und das macht weh. Das macht uns wirklich weh. Ich kann nie sagen, mein Mann war nur der einzige Mann für mich und er auch nicht dasselbe.
Schon vor der Ehe.
Vor der Ehe, ja, genau. Und ich ermutige wirklich junge Menschen, an die wahre Liebe zu glauben, für den richtigen Ehepartner zu beten und auf diesen richtigen Ehepartner zu warten und ihm jetzt schon treu zu sein, der Frau, die zukünftigen Frau, zukünftigen Mann schon treu zu sein. Und Gott möchte nicht euch die Freuden verderben, er will euch nur schützen von Verletzungen, von unnötigen Schmerzen. Und er möchte euch dieses Geschenk, das er parat hat für die Ehe, wirklich in der Ehe schenken. Und ich ermutige euch wirklich, wartet mit diesem Geschenk. Packt es erst dann aus, wenn ihr geheiratet seid. Weil ich denke, rückblickend werdet ihr sehr dankbar sein. Und ihr werdet wirklich einen Segen, einen großen Segen haben. Das möchte ich einfach jungen Leuten sagen. Also und auch für die Ehe, möchtest du das sagen, was du...
Ja, was ich auch wichtig finde, natürlich jetzt auch aus der eigenen Erfahrung hinaus, dass wenn man, ja, bevor man einfach heiratet, ich denke, so mit einem eintägigen Kurs, Ehevorbereitungskurs, wo es um rechtliche Aspekte geht und solches Zeug, das bringt einem nicht wirklich weiter. Also hier würde ich einfach sehen, wenn man ja einen christlichen Ehevorbereitungskurs macht, der länger geht als ein Tag, wo man wirklich über die Grundelemente einer Ehe spricht, was Verantwortung heißt und all die Sachen. Das würde ich sehr, sehr ideal finden für solche Paare, die heiraten wollen. Ja, und genau.
Und wenn Menschen hier sind, die sagen, wir sind verheiratet oder wir sind in einer Beziehung, aber wir haben wirklich Schwierigkeiten und wir haben fast keine Hoffnung mehr für unsere Beziehung. Was würdest du ihnen sagen, Monika? Oder Stefan?
Entschuldigung, etwas Wichtiges habe ich noch vergessen. Was auch wichtig ist, wenn man zusammen soll man ja rein in die Ehe gehen. Und oft ist es ja so, dass einer vielleicht irgendwelche Verletzungen hat von früher, von der Kindheit, es gibt so viele Möglichkeiten. Und es ist nicht mehr, es ist fair, wenn man das dem Ehepartner sagt, wenn man etwas tut dafür, ob man dann vielleicht in die Seelsorge geht oder solche Sachen einfach aufarbeitet, damit man einfach von null beginnen kann in dieser Ehe. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt.
Wenn Leute schon in einer Krise stecken?
Ja, es ist immer schwierig. Also ich meine, jede Ehesituation ist anders, oder? Und man sollte auch immer vorsichtig sein. Was wir machen, wenn Freunde kommen, die in einer Ehekrise sind, wir hören ihnen viel zu, wir haben Mitgefühl, wir reden aber nicht gegen den Ehepartner. Wir nehmen nicht Position ein für einen Ehepartner dran, weil wir wissen ganz genau, in einer Ehe, da sind beide. Es ist selten nur einer schuld daran. Und wir versuchen auch zu zeigen, hey, wo sind deine, wo kannst du etwas verändern? Wo hast du vielleicht noch nicht vergeben? Könnt ihr euch wieder irgendwo finden und einfach diese Fehler, diese Schuld einfach vor Gott bekennen und wieder einen Neuanfang starten? Und dann wirklich wichtig, dass man, dass sie eine Hilfe haben, Eheseelsorge und wirklich daran glauben, dass Gott einfach einen Plan hat mit jeder Ehe. Er steht hinter jeder Ehe und er will uns Gelingen schenken. Das ist wirklich, also an unserer Geschichte merkt man, er hat Zeit auch für hoffnungslose Fälle und ihm ist jede Ehe wirklich wichtig. Und ich denke so, einfach nicht aufgeben. Ich denke einfach, die eigenen Sachen, an sich selber zu denken, was kann ich tun, und auch die Liebe für den Partner, was war eigentlich, also auch zurückzudenken, wieso habe ich diesen Partner geheiratet, was, ja, einfach, ich denke, in einer guten Seelsorge kann man das aufarbeiten.
Ihr habt beide eine Entscheidung für ein Leben mit Jesus getroffen. Wenn heute Morgen Menschen hier sind, die sagen, ja, aber wie kann ich das machen? Kannst du uns das kurz erklären, Monika?
Ja, es ist eigentlich, also ich wünsche mir, dass ihr, wenn jemand noch keine Beziehung zu Jesus Christus hat, also dass er das heute von ganzem Herzen haben möchte und beginnen möchte, weil Gott wünscht sich das. Also in unserer Geschichte merkt ihr, dass Gott wirklich sich eine Beziehung mit uns gewünscht hat, und Gott wünscht sich das auch mit dir. Du bist ihm wertvoll, er liebt dich von ganzem Herzen, und er möchte einfach, dass du ein Teil bist seiner Familie, weil er möchte dich nicht verlieren. Und da ist man nur ein, man muss nichts leisten, man muss nichts aufräumen, man kann so kommen zu Gott, wie man ist, und man kann wirklich, man ist nur ein Gebet von Gott entfernt. Und wenn du dieses Abenteuer beginnen möchtest, also ich habe es vor 13 Jahren begonnen und konnte mir damals nicht erträumen, was Gott wirklich alles in meinem Leben Gutes tut. Und es ist nur ein Zwischenstand, das Abenteuer geht weiter, aber wenn du das möchtest heute, dieses Abenteuer mit Gott beginnen, dann lege ich dir das ganz fest aufs Herz, dass du das tust. Und wir werden dann ein Gebet, könnt ihr sehen, und ich werde dieses Gebet sprechen. Und wenn du diese Beziehung möchtest mit Gott, ein Gotteskind werden möchtest, dann spreche es mit mir. Du kannst sitzen bleiben und du kannst es laut oder leise, wie du möchtest, einfach sprich es aus. Und wenn heute Leute hier sind, die schon diese Entscheidung getroffen haben, aber merken, hey, ich bin wieder weggegangen von Gott, ich habe mich wieder entfernt von Gott, dann mach es auch wieder fest.
Dann lasst uns doch alle aufstehen und dieses Gebet sprechen.
Vater im Himmel, mir ist klar geworden, dass ich mein Leben selbst bestimmt habe und getrennt bin von dir. Bitte vergib mir meine Schuld. Danke, dass du meine Sünden vergeben hast, weil Christus für mich gestorben und mein Erlöser geworden ist. Herr Jesus, übernimm du die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Amen.
Amen. Wenn du das erste Mal dieses Gebet gesprochen hast, Jesus nimmt das ernst, und wir wollen dir eine Bibel schenken. Komm einfach anschließend hier zum Kreuz, wir haben Bibel, die wir schenken wollen, damit du diesen Jesus noch besser kennenlernen kannst. Und wenn du sagst, ja, ich habe noch Fragen, ich will noch mehr von diesem Jesus erfahren, ich möchte euch so ein Buch, Jesus, unser Schicksal, schenken, ein Buch, das Ihnen sehr viel bedeutet. Kommt einfach anschließend nach vorne und nehmt so ein Buch. Wir sind bereits am Schluss von diesem Gottesdienst. Vielen Dank für eure Offenheit, Ehrlichkeit. Eine Geschichte, die viel Hoffnung vermittelt. Und wir wollen jetzt am Schluss noch ein Lied singen miteinander. Und ich verabschiede mich von euch und wünsche euch einen schönen Sonntag. Danke.
Danke auch. Ade miteinander.